your engine.
Das ist der Soundtrack dieses Wochenendes. In Doren im Emsland findet am Samstagabend der Auftakt zum German Speedway Masters statt. Eine ganz neue Rennserie, die im nächsten Jahr bereits aus 5 Veranstaltungen bestehen soll. Eine Motorsportart von ganz besonders erlesener Qualität. Speedway-Rennen, das sind Motorradrennen mit Maschinen ohne Bremse und Halbliter-Motoren im Oval, auf Schotter oder auf Sandmehl. Und in Doren haben wir noch einmal die Besonderheit, dass das Oval gar kein Oval ist, sondern ein veritabler Kreisverkehr. Es geht also immer an der Bande längs und immer im Kreis herum. Wir beschäftigen uns an diesem Wochenende ausgiebig mit dem Rennen auf dem Eichenring in Doren. In der Pitwalk Collection gibt es eine ganze Menge Formate, die sich mit diesem Wochenende befassen werden. So war ich, Norbert Okenga, heute bereits auf dem Eichenring und habe auch ein ausgiebiges Video gedreht mit Jörg Teppe. Denn Jörg Teppe hat bereits die ersten Test- und Proberunden absolviert, um noch einmal zu schauen, wie die Bahn beschaffen ist und was der Bahndienst vielleicht noch regeln muss, damit am morgigen Samstag ab 19 Uhr dann wirklich Motorsport vom Allerfeinsten geboten werden kann. Und weil heute die Zeit gewesen ist, hat Jörg Teppe euch mitgenommen für ein Video in seine Box und auf die Bahn. Er erklärt dort ganz genau, wie eine Speedway-Maschine funktioniert, was man als Fahrer können muss und was den ganz besonderen Reiz und die ganz besondere Kniffligkeit der Rennbahn in Doren ausmacht. Das Video findet ihr beispielsweise auf der Internetseite pitwalk.de unter dem Menüpunkt Pit Live. Ihr findet es aber auch auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Dort einfach Pitwalk TV eingeben und dann lasst euch mitgefangen nehmen von dieser ganz besonderen Faszination des Speedway-Sports. Wir beginnen unseren Podcast denn auch gleich mit einem großen Doppelinterview direkt aus Doren. Jörg Teppe wird dort noch einmal seinen Trainings- und Probelauf Revue passieren lassen und Tobias Krone, ein ehemaliger Rennfahrer und mittlerweile der erste Vorsitzende des MSC Doren und ganz nebenbei auch mein Co-Kommentator im Livestream auf der Internetseite germanspeedwaymasters.com am Samstagabend. Dieser Tobias Kroner erzählt euch auch noch ein paar mehr spannende, fesselnde Hintergründe zum Rennen in Doren. Damit werden wir gleich in diesen Pitcast, also den Podcast der Zeitschrift Pitwalk, einsteigen. Beginnen tun wir unseren Pitcast allerdings direkt in Doren, dem Austragungsort vom ersten German Speedway Masters Lauf am morgigen Samstag. Bevor wir dann gleich rüberschalten nach Marokko zur Zusammenfassung von der ersten Etappe, sitze ich zunächst zusammen mit Jörg Teppe und mit Tobias Kroner. Jörg Teppe hat am heutigen Freitag schon die ersten Trainingsrunden gedreht auf der 215 Meter kurzen Speedway-Bahn im Emsland in der Nähe von Meppen gelegen. Wie war es, Jörg?
Ja, war auf jeden Fall sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht, ein paar Runden hier zu drehen. Die Bahn ist im Top-Zustand. Ja, das freut einen eigentlich für morgen, dass da schöne, spannende Rennen geben wird.
Die Bahn im Top-Zustand. Tobias Krone als erster Vorsitzender vom MSC Doren und ich haben das Ganze schon beobachtet und haben festgestellt, dass sich, obwohl die Bahn beim ersten Begehen ziemlich hart ausgesehen hat, recht viel Material schon lose rausgefahren hat nach außen.
Ja, also die Bahn gibt einiges her. Wir haben den Belag bewusst sehr stark verdichtet. Wir kennen ja unseren Belag und es wird sich sehr schnell etwas rausfahren am Material, sodass wir dann außen eine Griffkante haben. Die wollen wir haben, um halt die Rennen spannender zu machen. Das heißt, dadurch bekommen wir mehrere Linien und die Fahrer können auch außen angreifen, innen angreifen. Die können die Linien schneiden und so kriegen wir natürlich auch hier spannende Rennen auf dem Eichenring.
Ist das genau das, Jörg Teppe, was du auf dem Motorrad auch schon gespürt hast gerade, dass die Bahn sich so entwickelt, dass es morgen richtig was zu sehen gibt?
Ja, genau, das ist das. Also das bisschen lose Material, was da ist, das fährt sich schöner außen. Außen wird ein bisschen griffiger und so kann ein Fahrer von hinten doch überholen und den vor ihm fahrenden Fahrer eventuell überholen und doch mal überraschen und mal durchstechen.
Das Thema, was mich immer fasziniert hier in Doren, ist die Tatsache, dass wir eine Speedway-Bahn ohne eine einzige Gerade haben. Wenn wir mal ausklammern, dass der Start wie so ein Blinddarm unten dran hängt und danach wird eigentlich nicht mehr gerade ausgefahren, sondern nur noch im Kreis wie so ein Brummkreisel. Wie kommt man auf sowas?
Das ist eine ganz natürliche Entwicklung, nenne ich es jetzt mal. Also hier war früher tatsächlich eine Kuhwiese und die Gegebenheiten hat die Umwelt hier vorgegeben. Das heißt, die Jungs aus dem Dorf, die Coolen, die sich dann die Motorräder selber basteln konnten, die haben dann hier ihre Runden gedreht. Später wurde dann eine Bande drum zugebaut, beziehungsweise erstmal nur mit Strohballen und Flatterband und so weiter, wie man es aus den 70er Jahren so kennt. Und es waren alles Bahnsportbegeisterte. Dementsprechend haben die sich dann später Langbahnmotorräder selbst gebaut mit der Hilfe von Jan Käther, dem berühmten Jan Käther, eine Legende in unserer Gegend hier. Und haben dann das ganze Thema professionalisiert. Das heißt, Ende der 80er kamen dann auch richtige Langbahnmotorräder, dann auch richtige Fahrer mit internationaler Erfahrung. 1993 schon Egon Müller, 1995 Calvin Tatum als frischer Weltmeister. Und so hat das Ganze seine Entwicklung genommen. Die Bahn hat sich nie verändert. Nur dass die Tatsache, dass wir von Langbahn, also Sandbahnrennen auf Speedwaybahnrennen gewechselt haben. Und dementsprechend haben wir das ganze Thema natürlich auch, ich sag mal, der Länge der Bahn entsprechend auf Speedway gepolt und das Ganze halt als Kurzbahndisziplin deklariert.
Das Fahren auf so einer Bahn ohne Gerade, Jörg Tebbe, stelle ich mir relativ ungewöhnlich vor.
Ja gut, das gibt es sonst so groß nirgendwo, dass eine Bahn keine Gerade hat. Aber wie gesagt, das ist halt die Besonderheit hier an unserer Bahn und wir freuen uns, dass wir die Besonderheit haben.
Wie fährt man da? Wie überholt man da?
Ja, man versucht halt vielleicht mal Schwung zu holen und dann zu überschneiden nach innen, dass man innen durchsticht und ja, oder außen komplett Grip sucht und versucht außen dran vorbeizuziehen. Ja, das sind so einzelne Sachen, die man praktizieren kann als Fahrer, um einen vor sich fahrenden Fahrer zu überholen, oder man gewinnt gleich den Start.
Das Außengrip suchen, Tobias Kroner, kann eigentlich ja nur funktionieren, wenn schon schätzungsweise 2 Heats pro Durchgang gelaufen sind. Vorher wird nicht genug Material nach außen liegen, oder?
Wir machen speziell für das Rennen morgen die Bahn noch etwas anders, also wir bereiten sie anders vor. Das heißt, es wird nur innen festgewalzt, außen wird der Belag ab sofort liegen gelassen, sodass wir nicht erst 2 Läufe warten müssen im Durchgang, sondern ich sag mal nach dem ersten Durchgang generell eine Griffkante draußen haben, die wir dann auch in jedem Durchgang weiter nutzen können und dann innen halt das ganze Thema glatt zu machen. Also es ist schon eine Philosophie für sich, eine Bahn zu bauen, das ist absolut eine absolute Kunst. Da knappen viele deutsche Vereine dran, die Polen haben es ganz gut drauf, aber man tut sich hierzulande schwer und auch wir tun uns schwer, wir sind viel am Experimentieren, jedes Jahr wird neues Material zwischengemischt und geschaut, wie es funktioniert und ja, wir hoffen, dass wir irgendwann mal den Status quo haben, um eine ideale Bahn zu haben, die ja einfach die Eigenschaft haben muss, dass man sie immer wieder verändern kann. Ne? Das heißt, so wie man sie haben möchte, das macht man sie etwas griffiger oder fester. Wie geht man mit dem Thema Sonne um? Wie geht man mit der Witterung um? Das sind so die Themen, die einen dann belasten praktisch. Ne?
Der Weg außenrum ist hochgerechnet 85 Meter länger als auf der Innenbahn als solche. Das heißt, du musst schon ordentlich Meter machen, um dieses Delta wieder reinfahren zu können.
Absolut. Und so wie Jörg sagte, man dieses Schwung holen. Ne? Du nennst es immer so schön Brummkreisel. Ne? Die Fliehkraft trägt einen praktisch um die Außenbahn und es ist tatsächlich so, wenn man das Motorrad so viel weiter fahren lässt, aber so viel ich sag mal, weiter auch laufen lässt, ne? Also, desto mehr Geschwindigkeit entwickelt man. Das sind auch schon krasse Unterschiede von außen nach innen hier und das ist auch das, was es hier speziell macht, ne? Diesen Schwung immer weiter aufzubauen und um dann am Ende vielleicht dann, wenn es die Möglichkeit ergibt, innen durchzustechen und dann den kürzeren Weg dann nochmal auszunutzen.
Muss man sich als Fahrer schon im Vorfeld Gedanken machen und festlegen, ob man jetzt Mr. Innenbahn ist und oder lieber außen fahren will, oder kann man das kurzfristig entscheiden, wie das Rennen sich entwickelt, vor einem oder hinter einem, je nachdem. Sprich, musst du bei der Abstimmung vorher schon sagen, ich fahre die und die Übersetzung und die Bedüsung, sonst geht's außen sowieso nicht und mit der bin ich aber innen wiederum zu stark zum Beispiel?
Ja, auf jeden Fall. Man muss schon gucken, erstmal, wie sich das Renngeschehen ergibt, wo man sich gerade befindet. Ist man vorne, dann hat man lieber eine schnelle Übersetzung und klar, wenn man weiter außen fährt oder weiter innen, danach kann man schon das Motorrad abstimmen, wenn man halt vorhat, von außen Schwung zu holen, weil man außen halt mehr Grip hat wie innen, ja, dann kann man natürlich schon mal einen Zahn anders übersetzen oder die Zündung was anders einstellen, um dann eventuell dafür halt einen Vorteil zu haben.
Aber flexibel reagieren während des Rennens ist dann schwierig, weil im Zweifel man außenrum verhungern würde?
Ja, man muss schon flexibel reagieren, weil, wie gesagt, die Umstände, die ergeben sich halt auch im Lauf, im Rennen halt, dass man halt schnell reagieren muss, dann mal schnell von außen nach innen halt zu überschneiden halt.
Normalerweise ist Doren immer der Abschlussball der Saison im Herbst. Als nächstes steht dann Eisbiet wie in Insel auf dem Programm, wenn man den Bahnsport separat als Thema für sich betrachtet. Jetzt ist es gleichzeitig der Auftakt zu einer Konstruktion namens German Speedway Masters, GSM, also eine Kombination aus Team- und Mannschaftswettbewerb. Fast alle besten Fahrer Deutschlands sind hier. Martin Smolinski hat absagen müssen, verletzungsbedingt oder entzündungsbedingt. Aber ansonsten von Erik Riss über Max Dilger, über Kai Huckenbeck, über Michael Hertel ist alles hier, was Rang und Namen hat in Deutschland. Gibt es einen Favoriten morgen, Tobias?
Für mich ist tatsächlich der Favorit Kai Huckenbeck. Freut mich natürlich als Dorener Ausrichter, Veranstalter, dass der eigene Fahrer auch zum Favoritenkreis gehört. Er ist absolut schnell hier, er mag die Bahn, er liebt sie und ist immer vorne dabei. Wir haben mit Luke Becker einen zweiten Fahrer am Start, der, auf den ich mich sehr freue. Die Amerikaner sind es ja gewohnt, auf kurzen Bahnen zu fahren. Costa Mesa ist ja beispielsweise, glaube ich, auch nur knapp 200 Meter, also sogar noch ein bisschen kürzer. Deswegen nennen wir uns auch nur kürzeste Speedway-Bahn Europas mit Zulassung, mit offizieller Zulassung, weil ich weiß, dass in Amerika kürzere sind. Also dementsprechend, ja, wir haben gute Fahrer am Start. Ich glaube aber auch, dass einige Überraschungen dabei sein werden. Zum Beispiel Mats Hansen, der gerade Vize-Weltmeister in der U21-Wertung geworden ist. Dann haben wir Norik Blödorn, ein super deutsches Prospekt. Dann haben wir junge Fahrer wie Erik Bachhuber, Ben Ernst, die ja gerade neu dazugekommen sind in dieser Klasse. Und das ist auch genau das Konzept der GSM. Wir wollen den jungen Fahrern eine Plattform bieten, um mit den erfahrenen Fahrern mitzufahren, auch gegen ausländische Fahrer zu fahren. Und damit halt zum einen mehr Plattform haben, im Rampenlicht zu stehen, sich präsentieren zu können in einem coolen Format, aber auch dann natürlich die Erfahrung sammeln von den erfahrenen Fahrern und halt auch dieses Flair zu schnuppern. Und das ist genau die Idee dahinter.
Das GSM ist einerseits eine Einzelwertung, andererseits aber auch eine Teamwertung. Also jede Mannschaft, die sich hier eingeschrieben hat, von Brockstedt über Berghaupten bis in den tiefen Süden von Olching, kämpft nicht nur mit dem jeweiligen Fahrer, sondern auch für eine Mannschaftswertung. Du sagst immer, wie die Konstrukteurs-WM in der Formel 1.
Genau das ist das Prinzip. Also wir haben uns überlegt, oder die Idee war von Jan Seidler, dem Initiator dieser Serie, wir müssen was Neues schaffen. Die Bundesliga ist veraltet im Konstrukt, die ist schlecht vermarktet und es passiert nichts in der Richtung. Und das Ganze schlanker zu machen für einen Verein, also weniger Fahrer, weniger Investment. Das Investment in einer Bundesliga-Saison liegt zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Wir können das Thema mit der German Speedway Masters ungefähr dritteln pro Verein. Und dementsprechend haben wir ein deutlich attraktiveres Programm, haben ein zentrales Marketing, wo jeder Verein, und das ist aus meiner Sicht die Schwäche deutscher Vereine, sich vernünftig zu präsentieren, Reichweite zu bekommen und das junge Publikum anzusprechen. Und da braucht es Initiatoren, die Ideen haben, die das umsetzen können. Und ich glaube, damit ist ein erster Schritt gemacht. Mehr ist es nicht. Es ist eine Idee, es ist eine Vision. Wir haben es jetzt umgesetzt mit dem Kickoff hier in Doren. Und das Thema muss wachsen, gemeinsam mit den Vereinen, gemeinsam mit allen Protagonisten, die dabei sind. Und ja, wir sind einfach mit einer Gruppe von Leuten zusammen, die es jetzt angepackt haben. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg.
Aber es ist kein Paarfahren, wie man sonst von der Liga her kennt, also kein Mannschaftswettbewerb im klassischen Sinne. Paarfahren heißt ja im Speedway, wie in der schwedischen Liga, die wir beide auf Eurosport kommentiert haben, lange Zeit, wie in England, wie in Polen. Pro Lauf sind zwei Fahrer eines Teams gegen zwei Fahrer des anderen Teams am Start, die dann also miteinander fahren, sich blind verstehen im Zweifel sogar und dafür sorgen, dass sie im Idealfall beide auf den ersten beiden Plätzen sind und dann gemeinsam vermeiden, dass von hinten einer zwischen die beiden reinfährt. Dieses Paarfahrprinzip habt ihr hier bewusst nicht gewählt?
Das haben wir bewusst nicht gewählt. Das gibt es ja auch schon in der Bundesliga. Es ist jetzt nicht so, dass wir alles einfach nur neu erfinden wollen und das aus diesem Grund machen, sondern wir wollten wirklich was anderes schaffen und man sieht es in anderen Sportarten, dass es auch so funktioniert. Das heißt, der Fahrer kämpft für seine eigene Wertung. Er kämpft um den Titel German Speedway Master zu werden. Und im Hintergrund ist halt ein Verein, der mitfiebert und das ganze Thema praktisch deckelt. Deswegen ist es ein interessantes neues Format, es ist schlank, es ist was Neues, ne? Und wir haben das Grand Prix-System, das kennt jeder, das ist etabliert. Das heißt, wir haben 20 Vorläufe, wir haben eine Einzelwertung, die besten 8 kommen in die Semifinals, die besten 4 oder 2 jeweils aus den Semifinals kommen ins Finale. Und am Ende steht der Sieger, der den Finallauf gewinnt, ohne die vorherigen Punkte mitzuwerten, steht auf dem Podest. Aber parallel eben, das ist der Unterschied, werden alle Punkte mitgezählt für die Teamwertung.
Ihr habt jetzt ja beide noch das Sportlerherz in euch. Du bist lange gefahren, bis glaube ich 2017, wenn ich mich recht entsinne. Du fährst immer noch, Jörg Tebbe. Wenn man bei anderen Rennserien sich umhört, die vergleichbare Prinzipien fahren, also Einzelwertung und Teamwertung gleichzeitig. Formel 1 als bestes Beispiel, MotoGP genauso, da gilt immer der alte Schnack. Dein Teamkollege ist dein erster Gegner, denn den musst du erst einmal im Griff haben, damit du dich teamintern selbst so positionierst, dass du die Nummer 1 bist und im Zweifel wirst du Weltmeister und der andere Teamkollege wird bestenfalls Zweiter. Ist das hier am Ende auch so, dass der Mannschaftsgedanke irgendwann in den Hintergrund treten wird, wenn es tatsächlich eine Saison gibt im nächsten Jahr, weil man dann letztlich doch um die Einzellorbeer kämpft, oder bleibt das hier trotzdem ein Teamgedanke?
Ja gut, da ist erstmal ein Teamgedanke natürlich dahinter. Die fahren ja auch für eine Teamwertung, ist wie gesagt vergleichsweise mit der Formel 1. Aber wie gesagt, jeder versucht natürlich seine eigenen Punkte zu sammeln und so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Also werden die auch genauso wie in der Formel 1 eigentlich auch für sich selber dann fahren.
Heißt im Zweifel, Tobias, wenn da von deiner Mannschaft, von Doren, da einer um den ersten Platz kämpft und der zweite das theoretisch auch noch machen kann, dann kann es auch sein, dass die sich gegenseitig von der Maschine holen, wenn es nicht anders geht.
Also das ist natürlich, das wäre der Extremfall, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Speedway-Sport ist nach wie vor ein Einzelsport und das ist auch in allen Ligen, wird das so praktiziert. Ich kann mich da an viele, viele Momente in meinen Profijahren in Ipswich oder auch in Danzig mit Fahrern wie Hans Andersen oder Kenneth Bierre oder sonstige, die dabei sind, die schauen auf sich. Das heißt, es ist auch, wenn es Mannschaft ist, es ist immer noch individual. Ich beobachte das immer wieder, das Thema. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da gar nicht so weit weg von sind. Also dieser Einzelgedanke ist immer da. Jeder Fahrer fährt für seine Punkte, für sein Geld, für sein Portemonnaie, für seine Reputation. Und dementsprechend wird er auch immer versuchen, nicht die Plus-, nicht die Bonuspunkte zu gewinnen, sondern die Einzelpunkte. Und auch das wird hier der Fall sein. Natürlich ist hier noch etwas anderes dahinter, weil das Preisgeld am Ende direkt vom Platz abhängt. Das heißt, wenn es im Finale dann zum Beispiel Luke Becker gegen Kai Huckenbeck gibt, dann werden beide sicherlich in Anbetracht des Preisgeldes sehr viel Gas geben, um dann oben zu stehen und nicht auf der zweiten Position.
Wir haben heute schon öfter darüber gesprochen, dass die Bahn sehr speziell ist. Du hast auf den Fahrstil, auf die Fahrweise schon eingegangen, Jörg Tebbe. Nun sind ein paar Fahrer hier auch aus dem Ausland, Mats Hansen gerade angesprochen, Luke Becker vom MSC Doren auch, die zum ersten Mal hierher kommen. Was werden die sagen, wenn die Bahn zum ersten Mal sehen, und wie lange brauchen die im Training, um sich einzuschießen auf diese ganz besondere Art hier zu fahren?
Ja gut, die werden erstmal gucken natürlich, dann versuchen sie irgendwie mal zu gucken, ob sie eine Linie finden.
Finden aber keine,
gut, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ja, wenn sie versuchen, wie auf einer normalen Speedwaybahn zu fahren, dann wird es schwierig, wenn sie sich auf den kurzen Geraden sozusagen, die wir hier haben, dann erst nach außen tragen lassen und versuchen dann die Kurve normal anzufahren, dann wird der Weg natürlich sehr weit. Und man muss halt schon eigentlich jede Kurve hier versuchen, innen reinzukommen und reinzustechen, um halt auch den kürzesten Weg erstmal zu nehmen.
Tobias Krone hat gerade schon gesagt, Kai Huckenbeck sei ein ausgewiesener Spezi für diese Bahn. Wen siehst du mit deiner jahrzehntelangen Erfahrung hier vorne morgen?
Ja, auf jeden Fall. Kai Huckenbeck, der kennt die Bahn wie seine eigene Westentasche. Der kennt hier jedes bisschen der Bahn. Und wie gesagt, der wird auf jeden Fall vorne mit dabei sein.
Und sonst, wen haben wir noch auf dem Deckel?
Ja, da muss man sich mal überraschen lassen, was jetzt die Neulinge machen. Vielleicht ist da ja der ein oder andere bei, der auf einmal schlagartig auf die Bahn drauf zurechtkommt und auch vorne mitfährt. Das ist auch schon öfters vorgekommen.
Solche Beispiele, Tobias, gab es schon, hast du gesagt, die sich plötzlich hier jungfräulich und frisch und unbekümmert mit einer völlig anderen Linienwahl in Szene gesetzt haben?
Ja, ich erinnere mich immer wieder an dieses Beispiel Pavel Chlip, der ja seinerzeit zu den weltbesten Junioren gehörte, war glaube ich sogar Vize-Weltmeister im Juniorenbereich 2005 oder 2004. Und er war in diesem Bereich war er ja auch hier bei uns auf der Bahn und hat hier eine ganz eigene Linie gefunden. Also er ist tatsächlich, hat er die Linie zum Rechteck gemacht und ist praktisch geradeaus gefahren und ist dann ganz nach außen und ist dann wieder rüber gestochen, um dann eine lange Gerade zu bekommen. Also das habe ich hier auch nie wieder so gesehen. Und ansonsten, die Fahrer tun sich am Anfang schwer, weil es einfach eine ganz andere Umgebung ist, ne? Auch das spielt ja immer wieder eine Rolle. Es immer nur in die Runde geht, auch mit dem Setup merke ich immer wieder, wie viel ich auch angeschrieben werde jetzt im Vorfeld, was ich denn an Setup empfehlen würde. Und die tun sich alle sehr schwer, so 215 Meter, die es aber in sich haben. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, gerade auf die Neulinge. Das ist immer sehr interessant. Beim letzten Mal war es dann Patrick Dudek, der hier ganz neu war, aber auch gut zurechtgekommen ist. Nur man darf hier nicht vergessen, hier gibt es Überraschungen. Das heißt, wir haben hier immer Leute vorne, mit denen keiner gerechnet hat. Und das ist halt auch das Schöne an der Veranstaltung, dass es nicht nur zählt, wer in anderen Veranstaltungen erfolgreich ist, sondern auch wer hier aus dem Start kommt, wer es hier die richtige Linie wählt und dann an dem Abend auch die Lust hat und die auch noch die Kraft hat, nach einer langen Saison dann reinzustechen.
Corona ist ein Thema, Zuschauerzahlen sind ein Thema. Ihr müsst mit Impfnachweis arbeiten, mit den 3G-Regeln. Wie viele Zuschauer dürft ihr zulassen? Wie wird es morgen noch sehen? Gibt es noch Karten an der Tageskasse?
Wir haben noch Karten an der Tageskasse. Wir haben weit über 2000 Karten verkauft im Vorverkauf, was sehr, sehr erfreulich ist für uns als Verein. Es dürfen insgesamt 4.500 Leute hier rein, inklusive Funktionäre. Das heißt, roundabout 4.000 Zuschauer können wir reinlassen. Gut über die Hälfte ist verkauft. Wir rechnen tatsächlich damit, dass wir an diese Grenze herankommen werden. Also ich denke mal, so 3.500 bis 4.000 Leute werden herkommen. Und dementsprechend ist Corona natürlich ein Thema. Wir haben hier lange an dem Hygienekonzept gearbeitet. Da auch nochmal ein großes Dankeschön an Jörg und seine Frau Tanja, die sich echt sehr stark darum gekümmert haben, um dieses Thema, auch das ganze Gelände so hergerichtet haben, dass wir es durchführen können. Das Ganze natürlich mit den Behörden abgestimmt, was ganz wichtig ist. Auch die werden morgen sicherlich vor Ort sein. Und dementsprechend haben uns da, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereitet. Wir sind hier an der frischen Luft, das ist immer noch ein großer Vorteil. Trotzdem machen wir 3G. Und haben, glaube ich, damit alles erfüllt, was wir erfüllen können, um hier einen schönen Rennabend zu verbringen.
Das heißt im Klartext, wer rein will, muss einen Nachweis führen, dass er geimpft ist oder es gehabt hat und muss sich mit dieser ominösen Luca-App irgendwo registrieren.
Ja, und also 3G, also er kann das entweder oder, entweder genesen, getestet oder geimpft. Also getestet geht tatsächlich auch. Das heißt, ein Testnachweis ist auch möglich, der ja bis morgen einschließlich noch kostenlos ist. Ab Montag ist er kostenpflichtig. Das heißt also, wir haben da das Thema so abgebildet, dass wir hier jeden reinlassen können. Das war uns auch sehr wichtig, dass wir da keine Einschränkungen machen, was das Thema angeht. Das heißt, jeder, der bereit ist, sich zu testen, kann auch herkommen. Und dann sind wir guter Dinge, dass wir morgen hier einen schönen Abend verbringen.
Gibt es hier irgendwo eine Teststation in der Nähe für Kurzentschlossene?
Also für ganz Kurzentschlossene haben wir sogar eine hier vor Ort. Wir haben es nicht im Vorfeld stark promotet. Wir wollten es bewusst nicht machen, um den Ansturm an die Teststation nicht zu überlasten. Aber wir haben hier eine DRK-Teststation vor Ort, die sich um das Thema kümmern wird, die auch mit einigen Leuten hier vor Ort ist. Also von daher, ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut vorbereitet hier, das Thema. Und dementsprechend bin ich guter Dinge, dass wir trotz der Vielzahl an Zuschauern auch relativ geschmeidig reinkommen werden. Schön wäre natürlich, wenn die Leute entzerrt kommen, das heißt nicht zu spät auf den letzten Drücker, sondern eher schon vielleicht ab 16, 17 Uhr. Wir haben ja auch schon ein Programm hier vor Ort mit Autogrammstunden, mit Training, mit Musik und Action hier am Gelände. Also von daher glaube ich, bei dem Wetter morgen kann sich jeder hier einen schönen Nachmittag machen und dann abends ein richtig schönes Rennen sehen.
Ab wann geht's los? Was wird wann geboten und was kostet's?
Kostenpunkt sind 10 Euro ermäßigt, das heißt für Schüler, Studenten, Behinderte und Rentner. Dann haben wir bis 14 Jahre freien Eintritt hier und der Erwachseneneintritt oder ab 15 im Prinzip ohne Ermäßigung haben wir dann einen Eintritt von 18 Euro, wobei natürlich die meisten unter 18 ja sowieso noch Schüler sind, also von daher ist das der Eintritt als Erwachsener ist 18 Euro im Prinzip. Und im Vorverkauf, der bald endet, heute um Mitternacht, war es 15 Euro und 8 Euro. Plus Gebühr natürlich, die bei Eventen mehr immer dazukommt. Aber ich glaube, das sind moderate Preise. Und wir haben ab morgen hier 14 Uhr geöffnet. 17 Uhr ist das Training, das offizielle, der einzelnen Fahrer. Und ab 18 Uhr vorher noch die Autogrammstunde. Und ab 19 Uhr dann der Rennstart, also die Fahrervorstellung mit. Und dann beginnt das offizielle Abendprogramm.
Na, da lohnt sich doch die Reise ins Emsland nach Norddeutschland ganz besonders an diesem Wochenende. Wahlweise auch den Stream anklicken am Samstagabend. Ab 18.45 Uhr geht's schon los mit Vorberichterstattung, mit der Fahrervorstellung und dann mit der geballten Renn-Action den ganzen Samstagabend längs mit Tobias Kroner und mir, Norbert Okenga, als Kommentator. Jetzt aber geht's weiter mit dem Auftakt der Rallye Marokko. Es gab den Prolog am heutigen Tag, der zwar kurz, aber dennoch knackig gewesen ist und der die Startreihenfolge für die erste echte Etappe südlich des Atlasgebirges festlegt. Bei den Autos gewinnt Nasser Al-Attiyah den Prolog vor Yazid Al-Rajhi, zwei Araber in Toyota Hilux, also auf den ersten beiden Positionen. Yazid Al-Rajhi noch mit dem alten Modell, Nasser Al-Attiyah bereits mit dem T1 Plus Toyota Hilux von Hall Speed Racing. Mathieu Serradori im südafrikanischen Century auf der dritten Position vor Matthias Ekström und Kuba Przygonski aus Polen, letzterer mit Timo Gottschalk, dem deutschen Beifahrer an seiner Seite. Icky und Przygonski fahren die Hecktriebler aus dem X-Raid-Team und haben sich auf den Plätzen 4 und 5 eingenistet. Bei den Side-by-Side geht es bereits um die Titelvergabe. Dennis Zenz ist dort der Beifahrer von Seth Quintero. Und Dennis, wie ist dein Prolog gelaufen?
Ja, Prolog dann entlastet. Wir haben die ersten 11 Kilometer absolviert, sind gleich recht gut reingekommen in die Stage, sind dann aber leider schon recht früh nach circa 3,5-4 Kilometer auf den Teilnehmer vor uns aufgelaufen. Hat ziemlich lange gedauert, bis er uns dann vorbeigelassen hat, hat sicherlich einiges an Zeit gekostet. War mit dem Dust, mit dem Staub, den wir dann vor uns hatten, nicht ganz leicht mit der Navigation. Gab viele verschiedene Wege, aber wir haben den guten Weg gefunden. Schwieriger Auftakt, das bleibt auf jeden Fall spannend für die nächsten Tage. Morgen geht es über knapp 290 Wertungsprüfungskilometer. Wir freuen uns drauf. Liegen aktuell auf P2 in unserer Kategorie T3 und haben morgen eine ganz gute Startposition und schauen dann mal, was wir daraus machen können.
In der Motorradwertung findet in Marokko der vorletzte Lauf zur Marathon-Weltmeisterschaft statt. Joaquim Rodriguez aus dem Hero-Team hat sich Platz 1 sichern können. Das Hero-Team ist zwar eine indische Marke, die Maschinen werden aber eingesetzt von Speedbrain, der Mannschaft von Wolfgang Fischer aus der Nähe von Rosenheim. Hinter Joaquim Rodriguez Toby Price aus dem KTM-Werksteam auf der zweiten Position, dann Ross Branch von Yamaha und Franco Caimi sowie Sebastian Bühler, der einzige Deutsche im Feld der Spitze der Marathon-Weltmeisterschaft auf den Plätzen 4 und 5. Jenen Sebastian Bühler lernt ihr ja kennen in einer großen Personality-Story in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da ist der gebürtige Ratinger Gegenstand eines großen Features, denn der Junge hat das Talent zu ganz Großem im Marathon-Rallye-Sport. Matthias Walkner aus Österreich auf seiner KTM als Weltmeisterschaftsführender auf der 9. Position.
Jo, grüß euch, endlich ist es wieder soweit. Der erste Tag bzw. der Prolog wären geschafft. Es waren 10 Kilometer. Es war wichtig, dass man einfach wieder gut reinfindet. Habe mich seinen Rhythmus wieder fort. Bin gesamt 9. geworden, habe 14 Sekunden verloren. Die Zeiten vom Prolog wären mal 4 multipliziert. Und weil morgen der, was im Prolog heute gewonnen hat, muss ich als erster starten. Also es war mir wichtig, dass ich nicht ganz vorn bin, also eh so zwischen 5 und 10. War gut gewesen, habe ein bisschen dosiert, aber auch nicht recht viel, so 3-4 Sekunden. Die Ausgangsposition für morgen, glaube ich, ist dann nicht so schlecht, wenn ich als 9. Start habe. Schon ein paar Spuren von mir und freue mich jetzt echt, wenn es wieder losgeht. Die Honda-Burschen sind 20, 21, 22, 23, glaube ich. Die haben ziemlich viel abgetragen und dosiert. Schauen wir mal, wie sich das dann für den nächsten Tag auswirkt. Alle Morgen, glaube ich, ja, kann ich zufrieden sein. Jetzt einmal wichtig, dass wir morgen gut ins Rennen reinfinden, keine Fehler machen und dann schauen nach dem zweiten, dritten Tag, dass wir wieder gescheit attackieren. Ist jetzt doch wieder eine Zeit her gewesen, seit wir in Amerika waren und Roadbook gefahren. Also von dem her ist schon wieder sehr ungewohnt, wenn alles so schnell ist und speziell Marokko mit den ganzen Steinen, die harten Pisten, relativ hohe Geschwindigkeiten, ist schon immer am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber allen im allen bin ich ganz zufrieden.
So viel von der Marathon-Weltmeisterschaft vom Prolog. Da geht es morgen richtig los mit der ersten langen Wertungsprüfung hinein in die Wüste südlich des Atlasgebirges, südlich der Dattelpalmen-Oasenstadt am Fluss Dra. Wir sind natürlich wieder für euch da mit der Zusammenfassung von der ersten Etappe, sowohl im Podcast als auch im Video. Davor allerdings empfehle ich euch dringend, euch intensiv mit Doren zu beschäftigen, dem German Speedway Masters. Schaut schnell noch vorbei auf die Internetseite pitwalk.de oder auf den YouTube-Channel von Pitwalk TV, um euch dort einstimmen zu lassen in diese faszinierende, magische Motorsportart namens Speedway. Da haben wir eine Tour des Speedway mit Jörg Tebbe und mir, Norbert Okenga, direkt vom Eichenring in Doren. Da lernt ihr alles über die Technik, die Taktik, das Setup und das Fahren im Speedway Oval. Als Vorgeschmack, als Präludium zum großen Spektakel im Livestream auf germanspeedwaymasters.com am Samstagabend. Ich hoffe, wir hören uns und sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.